Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Es ist jetzt schon ein bisschen eine Weile her, dass ich hier war. Das ist, ich glaube, sogar exakt ein Monat. Ich war zwar letzte Woche da, aber nicht zur Predigt. In meiner Predigt heute soll es um zwei Frauen, zwei Männer und ein Gemälde gehen. Und das erste Bild, das ich euch zeigen möchte: Wer von euch kennt diesen Mann? Vincent van Gogh zählt heute zu den populärsten Malern. Und jetzt, mehr als 100 Jahre nach seinem Tod, erzielen seine Bilder Rekordpreise zu Millionen. Unvorstellbar, für ein Bild Millionen Dollar auszugeben. Doch es war nicht immer so. Obwohl er zu Lebzeiten 750 Gemälde und 1600 Zeichnungen malte, verkaufte er zu seiner Lebzeit nur ein Bild und das für ein paar Groschen. Er lebte ein Leben in Armut und bekam immer finanzielle Unterstützung von seinem Bruder Theo. Vincent van Gogh wurde am 30. März 1853 als ältestes von 6 Kindern in den Niederlanden geboren. Er war der Sohn eines Pfarrers und sein Vater hieß Theodorus van Gogh und seine Frau Anna Cornelia. Benannt wurde van Gogh nach seinem älteren Bruder, der leider verstorben ist, und die Eltern haben ihm dann diesen Namen gegeben, Vincent. Er besuchte nur wenige Monate die Dorfschule, anschließend wurde er zu Hause von einer Privatlehrerin unterrichtet. Und mit 16 Jahren bekam er eine Anstellung in Den Haag in einer Bildergalerie. Er folgte quasi der Familie, die auch sehr viel mit Bildern zu tun hatte. Und dem einen oder anderen ist vielleicht der Briefwechsel mit seinem Bruder Theo sehr bekannt. Er schrieb über 600 Briefe, die dann später in einem Buch gesammelt wurden. Und nach mehreren vergeblichen Beziehungen zu Frauen begann er ein Theologiestudium und wollte Prediger werden. Aber dieser Wunsch missfiel seiner Familie. Sein Vater überredete ihn, in einer Buchhandlung in den Niederlanden zu arbeiten. Und dort absolvierte van Gogh dann schlussendlich doch die Vorbereitungsklassen auf das Theologiestudium in Amsterdam. Doch wie bei so vielen Theologiestudenten waren die Sprachen das Problem bei ihm. Latein, Altgriechisch waren ihm zu schwierig. Daher besuchte er dann im August 1878 ein Seminar für Laienprediger in Brüssel. Und nach einer dreimonatigen Probezeit wurde er als ungeeignet eingestuft, weil er vermutlich sich im Unterricht nicht unterordnen konnte. Zwischen dem 1. Februar und Juli 1879 absolvierte er dann dennoch, er hat es irgendwie geschafft, eine Probezeit als Prediger in Belgien, und er hat den Leuten dort aus der Bibel vorgelesen und Religionsstunden gegeben. Er lebte in einer einfachen Hütte. Er teilte seine Kleidung und sein Essen mit ihnen, und sein Essen bestand oft nur aus einem Laib Brot, aus ein Stück Käse und schwarzen Kaffee. Und er sah dort nach diesen Kranken, die in dieser Region, wo er Prediger war, war eine Kohlegrube. Und alle Leute arbeiteten in dieser Kohlegrube. Und er kümmerte sich dort um diese kranken Leute, die teilweise stundenlang das Tageslicht nicht gesehen haben. Doch das Problem war die Kommunikation. Er verstand manchmal ihren einheimischen Dialekt nicht. Und sie verstanden wiederum seine französischen Gebete nicht. Und 1879 entschied dann der Vorstand, seine Probezeit zu beenden und van Gogh nicht einzustellen. Und seine Familie war von Neuem enttäuscht. Und von da an war sein Leben geprägt von Askese, Enttäuschung und Misserfolg. Und eine lange Beziehung zu einer Prostituierten, die er hatte, hat ihm die letzten Kräfte ausgesaugt. Eine weitere Beziehung von van Gogh hat seinem sensiblen Wesen eine tiefe Narbe verpasst. denn seine Freundin hat sich aus heiterem Himmel das Leben genommen. Und auf eigenen Wunsch wird er dann in eine Nervenheilanstalt eingeliefert, wo er anfängt, ununterbrochen zu zeichnen und zu malen. Und dort entstehen besonders ausdrucksstarke Werke. Und nachdem er diese Anstalt verlassen hat, hat sich Van Gogh dann in die Obhut eines Arztes und Kunstliebhabers, Dr. Paul Gachet, begeben. Und leider bekam er dort noch stärkere Depressionen, die sich dann teilweise in seinen Werken widerspiegelten. Und nach mehreren Schwächeanfällen fügt er sich am 27. Juli 1890 mit einer Pistole so schwere Verletzungen zu, dass er 2 Tage danach starb. Und zu einem seiner allerletzten Gemälde zählt folgendes Bild. Erkennt jemand, um was es sich handelt? Ich habe gehört, Lazarus. Weiß auch jemand von euch, wo die Geschichte in der Bibel steht? In Johannes 11. Und ich möchte heute diese Begebenheit in Johannes 11 mit euch betrachten und schauen, was hat diesen Menschen, Van Gogh, dazu bewegt, in den letzten Tagen seines Lebens dieses Gemälde zu verfassen. Und ich möchte euch noch auf eine Sache hinweisen. Schaut euch Lazarus noch mal ganz genau an, wie Lazarus aussieht. Prägt euch sein Gesicht ein. Und jetzt, wenn die Technik noch mal einmal zurückgehen kann, und jetzt noch mal zurück auf das Bild. Ja. Kunstexperten sind sich einig, dass sich Van Gogh in diesem Gemälde selbst dargestellt hat. Schlagt mit mir auf, Johannes 11 und dort ab Vers 1. Johannes 11 und dort ab Vers 1. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Wir lesen hier von einem Telegramm aus Bethanien: Herr, der, den du liebst, ist krank. Und diese Bitte ist nicht konkret formuliert. Aber die Frauen erwarten offensichtlich, dass Jesus eingreift. Und sie dachten, dass Jesus umgehend auf ihre Nachricht antworten und so schnell wie möglich zu ihnen nach Hause kommen würde. Man kennt es ja, wenn jemand sagt, mir ist kalt, dann erwartet er eigentlich, dass man das Fenster zumacht. Ja? Und hier in diesem Fall ist es genauso. Die Intention der Botschaft ist klar. Jesus, tu etwas. Lazarus ist krank. Und wie reagiert Jesus darauf? Zuerst, indem er nichts tut. Er bleibt genau dort, wo er ist, und gibt nur eine kryptische Rede davon, dass die im Endeffekt keiner versteht. Und er blieb dort noch weitere 2 Tage, und dieser Aufenthalt ist für die Jünger ein Rätsel. Er liebte doch Lazarus, warum geht er nicht hin? Und manchmal denken wir, dass Gott sich einfach nicht um uns kümmert. Und die Umstände unseres Lebens scheinen keine andere Erklärung zuzulassen. Jesus, warum tust du nichts? Und wenn ich von den Ereignissen in meinem Leben heimgesucht werde, dann ist es manchmal sehr schwer zu glauben, dass Gottes Schweigen und seine Verzögerung immer ein wirklicher Beweis seiner Liebe sind. Und trotzdem ist es so. Sie sind es oft. Die biblische Geschichte zeigt uns heute oder beginnt mit einem Problem. Und das Problem ist, dass Lazarus krank ist. Aber gleichzeitig beginnt diese Geschichte mit der Lösung. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus offenbart gleich zu Beginn seinen Plan mit Lazarus. Jesus wartet nicht einfach so. Er hat etwas vor. Und bei Jesus geht die Lösung dem Problem voraus. Noch bevor schwierige Umstände in unser Leben treffen, hat Christus schon die Lösung parat. In meiner Bibel ist diese Passage überschrieben mit die Auferweckung des Lazarus. Ich vermute bei euch auch. Aber weder Lazarus noch sein Auszug aus dem Grab werden von Johannes detailliert erklärt. So sind von den 44 Versen, die im 11. Kapitel stehen, nur 7 von Lazarus selber und von seiner Auferstehung. Und es stellt sich heraus, dass die restlichen Verse einen anderen Schwerpunkt haben. Und zwar auf diesen Gesprächen, die Jesus mit den Personen führt, bevor er diesen Mann Lazarus von den Toten auferweckt. Und die Hauptfigur, die hier, Johannes hier in diesem 11. Kapitel beschreibt, sind die, mit denen Jesus ins Gespräch geht. Und das sind diese zwei Frauen, Martha und Maria. Und ich glaube, es ist wichtig, um die Passage zu verstehen, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf diese zwei Frauen lenken. Und um die Worte nachzudenken, die sie sprechen, und um zu verstehen, was Jesus uns sagen möchte. Lesen wir weiter in Johannes 11 und dort ab Vers 20. Ich lese Vers 20. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen, Martha aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Und ich stelle mir vor, wie Jesus mit menschlicher Teilnahme in das Gesicht, in dieses betrübte und von Trauer geprägte Gesicht von Martha schaut. Ihre Trauer sitzt noch sehr tief und sie kann ihre Trauer nicht richtig ausdrücken. Das Vergangene, all ihre Schmerzen sitzen noch zu tief. Und es kommen nur die Worte heraus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und während sie in das liebevolle Gesicht Jesus schaut, fügt sie hinzu: Aber auch jetzt weiß ich, dass was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und Jesus ermutigt hier ihren Glauben und sagt: Dein Bruder wird auferstehen. Und er wollte durch diese Worte Martha nicht die Hoffnung geben, dass Lazarus sofort auferweckt wird, sondern er wollte ihre Gedanken auf etwas Zukünftiges, auf die Erweckung der Gerechten in der Zukunft lenken. Und dies geschah, damit sie durch diese Auferweckung, die dann folgen sollte, Hoffnung haben sollte und die Gewissheit haben sollte, dass Jesus die Macht hat, Menschen von den Toten zu den Lebenden zu erwecken. Und sie sollte erkennen, dass Jesus diese Macht ist, durch die alles geschieht. Und Martha antwortete: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Und noch einmal versucht Jesus, ihren Glauben in die richtige Bahn zu lenken. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaube an mich. In Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. In 1. Johannes 5, Vers 12 lesen wir: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Die Gottheit Christi bedeutet für uns als Gläubige die Gewissheit des ewigen Lebens. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich sterbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und sie erwiderte mit Ja. Aber wir kennen die Geschichte und wir erinnern uns, als Jesus dann befiehlt, den Stein wegzuschieben aus dem Grab, sagt sie: Herr, er stinkt schon. Wo ist ihr Glaube geblieben? Der Punkt, den Johannes hier machen möchte, ist, dass Jesus und Martha hier auf zwei verschiedenen Ebenen gesprochen hatten. Martha war voller Worte, aber sie verpasste die eigentliche Botschaft Jesu an sie völlig. Die Geschichte dient als eine Warnung für uns, die wir zwar alle theologischen richtigen Aussagen treffen und über Jesus alles richtig aussprechen können, aber wir schaffen es nicht, Worte und Leben miteinander zu vereinen. Es genügt nicht, nur Aussagen über Jesus zu machen. Ein reines Lippenbekenntnis ist wertlos. Verbale Beichte und Lebensverpflichtungen sind nicht immer miteinander verknüpft. Das war die erste Frau. Lesen wir weiter ab Vers 32. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Zorn und erbebte und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und siehe. Und Jesus gingen die Augen über. Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen dort. Jesus spricht zu ihm: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Und was folgt, ist eins der größten Wunder, was wir von Jesus mitbekommen. Er erweckt Lazarus von den Toten. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Exakt derselbe Wortlaut, den Martha gesprochen hat. Aber ein ganz anderer Hintergrund. Und viele Leute haben schon über die Reaktion von Jesus spekuliert. Und ich bin der Meinung, dass diese Art, wie Jesus reagiert, keine einfühlsame Unterstützung aufgrund ihres Wehklagens oder des Trauernden hat. Das Ergebnis war, wenn man im Griechischen nachliest, das Wort embrimastai ist nicht, er ergrimmte oder er bebte, sondern er war angewidert, er war verärgert. Das sollte eine angemessene Übersetzung sein. Und diese Höflichkeitsübersetzungen, die wir in unseren Bibeln finden, da wird diese negative Wirkung nicht mitgegeben. Der Sinn, den die meisten Versionen vermitteln, ist, dass Jesus zusammen mit den Juden über den Tod Jesus beunruhigt war, weil er Lazarus liebte. Aber diese Aussage, dass Jesus Lazarus liebte und deswegen geweint hat, wurde nicht von ihm getroffen, sondern von den Anwesenden. Offensichtlich gefiel Jesus der Tod nicht. Der Tod war für ihn wie die Sünde ein Feind. Sein Problem in dieser Geschichte war jedoch nicht der Tod, sondern es waren die Trauernden. Er konnte in den Herzen aller Versammelten sehen und erkannte, dass viele sich heuchlerisch dem Trauerzug angeschlossen hatten. Er wusste auch, dass sich einige der Gäste, die scheinheilig Anteil nahmen, schon bald seinen eigenen Tod planen würden. Und was noch verrückter ist, sie planten dann auch später den Tod von Lazarus, der eben gerade erst von den Toten auferweckt wurde. Und Jesus war kein hilfloser Mensch im Angesicht des Todes. Die Geschichte hat hier eine andere Dimension. Martha war voller Worte gewesen und verpasste dadurch die Botschaft Gottes. Und Maria und ihre Anhänger waren voller Tränen und Wehklagen, wodurch sie die Sicht auf Jesus komplett verloren hatte. Aber für sie alle, für Maria und für Martha, war Jesus hier eine unbekannte Macht in ihrer Mitte. Sie erkannten die wahre Macht Jesu nicht. Vincent van Gogh hat dieses Bild gemalt mit der Hilfe eines anderen Gemäldes. Er hat sich von Rembrandt bedient, wenn die Technik einmal umschalten könnte. Rembrandt hat ein ähnliches Gemälde gemalt und ich möchte euch fragen, wo seht ihr hier den Unterschied? Man sieht Maria mit den, oder Martha mit den geöffneten Armen, man sieht Lazarus. Wo ist der Unterschied? Van Gogh hat ein Leben geführt oder hat es versucht im Dienst für Gott. Und er hat sich am Ende seines Lebens nach dieser Auferstehung gesehnt. Aber er hat eine Sache nicht erkannt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jeder von uns malt sein eigenes Bild. Der eine ist vielleicht schon ein bisschen weiter mit seinem Gemälde als der andere. Aber ich möchte euch fragen, habt ihr Jesus auf euer Gemälde gemalt? Nimmt Jesus einen Platz auf eurem Gemälde ein? Sehnt ihr euch danach, wie Lazarus, wie Van Gogh von den Toten aufzuerstehen? Dann geht es nur mit Jesus. Ein reicher Mann und sein Sohn liebten es, Kunstwerke zu sammeln. Und sie hatten alles in ihrer Sammlung, von Picasso, Raphael und Van Gogh. Und sie saßen oft in ihrer Galerie zusammen und bestaunten ihre großartigen Kunstwerke. Doch als der Vietnamkrieg ausbrach, ging der Sohn in den Krieg. Und wie es oft so ist, starb der Sohn in der Schlacht, während er einem Soldaten das Leben rettete. Und als der Vater von dem Tod seines Sohnes hörte, brach er in Trauer aus über den Tod seines einzigen Sohnes. Etwa einen Monat später, kurz vor Weihnachten, klopfte es plötzlich an der Tür. Der Vater ging zur Tür, öffnete sie und sah einen Soldaten stehen mit einem großen Paket in der Hand. Und der junge Soldat sprach, Herr, Sie kennen mich nicht. Ich bin der Soldat, dem Ihr Sohn das Leben gerettet hat. Er rettete an diesem Tag vielen das Leben. Und als er mich aus dieser Schlacht herauszog, traf ihn eine Kugel mitten ins Herz. Und noch bevor wir in den Krieg gezogen sind, hat mir Ihr Sohn erzählt, dass Sie ein großer Kunstliebhaber sind. Und ich habe hier ein Geschenk für Sie, etwas, das ich selber gemalt habe. Der Vater öffnete neugierig das Paket und sah das Porträt seines Sohnes. Und er brach in Tränen aus, weil er sah, wie gut dieser junge Soldat das Wesen seines Sohnes getroffen hat. Und der Vater bot ihm viel Geld an und fragte ihn, was bekommen Sie dafür? Ich möchte Ihnen unbedingt dafür etwas geben. Und der Soldat sprach, nichts. Ihr Sohn hat alles für mich gegeben. Der Vater hing dieses Porträt nicht in seine Sammlung auf, sondern er hing das Bild über seine Garderobe. Und jedes Mal, wenn Leute zu ihm nach Hause gekommen sind, hat er ihnen erst das Bild vom Sohn gezeigt. Und dann zeigt er ihnen den Rest der Sammlung. Und es verging einige Zeit und der Vater starb. Und seine ganze Sammlung sollte versteigert werden. Und es kamen viele reiche Menschen und mächtige Menschen. Und sie waren gierig danach, diese Gemälde zu kaufen. Und vorne auf dem Podest bei der Auktion stand ein einziges Bild. Das Bild vom Sohn. Und der Auktionator eröffnete die Auktion und rief, zu verkaufen ist dieses Bild vom Sohn. Wer bietet mit? Und man hörte aus den vorderen Reihen rufen, was wollen wir mit diesem Bild? Zeigt uns die wahren Kunstwerke. Wir wollen diese Kunstwerke ersteigern. Aber der Auktionator blieb hartnäckig und sagte, wer bietet für das Bild des Sohnes? Wer nimmt den Sohn? Und man hörte aus der letzten Reihe einen älteren Mann rufen, ich biete $10. Und es war der alte, arm gewordene Gärtner der Familie, der jetzt nichts mehr hatte. Und $10 waren alles, was er besaß. Und der Auktionator fing an, die Leute zu fragen, wer bietet mehr? Gibt es ein höheres Gebot als 10 Dollar? Und man hört aus den Reihen, verkauf ihm endlich das Bild. Wir wollen die anderen Kunstwerke sehen. Und der Auktionator zählte runter. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft an den Mann in der hintersten Reihe. Und der Auktionator legte seinen Hammer nieder, blickte die Massen an und sagte, die Auktion ist beendet. Ein großer Aufschrei ging durch die Menschenmenge. Wie, die Auktion ist vorbei? Wir warten doch die ganze Zeit auf diese wertvollen Kunstwerke. Und der Auktionator erzählte ihnen von einer Klausel im Testament, die der Vater niedergeschrieben hatte. Und der Vater hat Folgendes geschrieben. Wer den Sohn hat, bekommt alles. Der Sohn, der Sohn. Wer nimmt den Sohn? Denke heute über deine Beziehung mit Jesus nach. Ist Jesus die wichtigste Person in deinem Leben? Gibt es irgendwelche Götzen oder irgendwelche Dinge, die dich daran hindern, dein Leben diesem lebendigen Gott zu widmen und Dinge mit ihm zu erleben? Welches Bild malst du heute? Gib dein Leben heute zu Jesus und du wirst es nicht bereuen. Und du wirst erfahren, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Amen.